wenn man das Ziel haben will, dass man die Versorgung weiterhin gewährleistet bei solchen Großschadenslagen, dann halte ich das für eine konsequente Vorgehensweise, das so zu fordern innerhalb der EU und damit auch dieses gemeinsame Miteinander gerade in diesen aktuellen Zeiten umso besser zu stärken und es miteinander zu fördern.
Highway, dein Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Highway, dem Podcast von High Solutions. Mein Name ist Valerie und heute sprechen wir über das Kritis-Dach-Gesetz. Wie auch schon NIS 2 ist das Kritis-Dach-Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie und beschäftigt sich mit Sicherheit. Was das alles genau bedeutet, das sehen wir uns heute genauer an. Und dazu habe ich wieder meinen Kollegen Manuel Atuk am Start.
Hallo.
Für diejenigen, die die Folge mit Manuel noch nicht gesehen haben, ich würde euch empfehlen, das nachzuholen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, aber ich stelle dich trotzdem nochmal vor. Und zwar Manuel ist Principal hier bei uns bei der High Solutions und er beschäftigt sich jetzt schon seit mehreren Jahren auch mit NIS 2, kommentiert da auch die Entwürfe für den Bundestag und eben aber auch für verschiedene Verbände. Aber er berät auch Unternehmen zu Kritis und deshalb habe ich dich heute mit hier, um mit mir über das Kritis-Dachgesetz zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal rein.
Gerne.
Frage 1.
Ich habe es ja eben nur kurz angerissen, aber da können wir noch viel tiefer gehen. Was ist denn eigentlich das Kritis-Dachgesetz?
Ja, das Kritis-Dachgesetz ist basiert auf der EU-Richtlinie, wie du schon erwähnt hattest, die verabschiedet wurde für Oktober 24. Deutschland ist auch da mal wieder im Verzug und schafft es nicht, Richtlinien rechtzeitig in nationale Gesetzgebung zu überführen. Die Idee hinter dem Kritis-Dach-Gesetz ist, dass man sagt, im EU-Binnenmarkt gibt es natürlich die Cybersicherheit über die NIS-2-Regulierung, aber wir brauchen eben auch die physische Sicherheit und das gemeinsame Wirken des Binnenmarkts und auch der Mitgliedstaaten, so dass man eben auch gesagt hat, bei der physischen und baulichen Schutzmaßnahmendefinition müssen wir da auch eine einheitliche Vorgehensweise haben und auch ein gemeinsames und starkes Europa. Und dafür hat man eben gesagt, wir adressieren all diese Dinge wie Zäune, Mauern oder Perimeterüberwachung, Resilienzpläne, alles in der Richtung über diese Gesetzgebung.
Okay. Und ich bin jetzt Unternehmen, das darunter fällt. Was bedeutet das denn für mich, dass ich die Richtlinie befolgen muss und vor allem auch wieder für meine Kunden?
Eine hervorragende Frage. Ja, das aufgrund des Diskontinuitätsprinzips ist ja die deutsche Entwurfsfassung jetzt erstmal sozusagen ad acta gelegt, das wird neu aufgesetzt, aber im Wesentlichen wird es ja das, was in der EU schon beschlossen wurde, wieder aufnehmen. Das heißt, als Wirtschaftsunternehmen oder als kritische Infrastruktur soll ich eben, aktuell ist es aus dieser Entwurfsfassung, Paragraph 11, naturbedingte, technische oder menschlich verursachte Risiken adressieren, wenn sie denn in irgendeiner Form die Verfügbarkeit dieser kritischen Dienstleistung, die ich an die Bevölkerung erbringe, entscheidend beeinträchtigen können. Und das sogar dann gegebenenfalls sektorübergreifend oder grenzüberschreitend für die ganze EU. Und da sollen diese Risiken eben adressiert werden. Das sind dann Extremereignisse wie Unfälle, Naturgefahren, gesundheitliche Notlagen, aber eben auch hybride Bedrohung, Sicherheitsgefährden oder andere feindliche Bedrohung, einschließlich sogar terroristischer Straftaten. Das heißt, das, was wir jetzt auf der Ostsee zum Beispiel mit den Pipelines und den Datenkabeln erleben, das fällt da wirklich klassisch drunter. Das soll dann eine Wirkung dagegen sein.
Frage 2.
Damit hast du die Risiken ja schon aufgegriffen, vor denen das schützen soll. Was ist genau das Ziel dann?
Na, das Ziel ist, dass man über die Maßnahmen, die ich dann ergreife, eine physische Resilienz bekomme und eben auch kein Risiko für die EU sozusagen oder für Deutschland als Staat darstelle, wenn ich eine kritische Dienstleistung erbringe als Kritisbetreiber und die Bevölkerung dann auch die Versorgungsleistung weiterhin gewährleistet bekommt. Das ist so die Zielsetzung, die man ganz generisch auch für NIS 2 im Cyberraum definieren kann. Man hat eben den Cyberraum und die physische Sicherheit eben separiert und getrennt betrachtet. Eigentlich macht es aus dem Betrachtungswinkel keinen Sinn, das Business Continuity Management und der Krisenvorsorge oder dem Krisenverständnis, wie man Krisenmanagement macht und auch Risikomanagement. Aber in der Regel ist es in den Unternehmen ja schon so, dass die physische Sicherheit und Werkschutz und dergleichen halt nochmal eine andere Betrachtung und auch andere Teams sind als eben diejenigen, die die Cybersicherheit machen.
Frage 3.
Wenn jetzt was passiert, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, damit nichts passiert, besser gefragt so herum?
Da hat die EU tatsächlich einen großen Katalog schon vorgegeben und gesagt, das ist dann in dem Entwurf der Paragraph 13, dass man sagt, es gibt Resilienzpflichten für die kritischen Anlagenbetreiber. Das sieht so aus, dass man einmal einen Resilienzplan entwickeln muss, in dem all diese Maßnahmen adressiert werden. Und das sind dann eben Teile der baulichen oder technischen Sicherung und organisatorischer Schutz, also auch Objektschutz und dergleichen. So Liegenschaftsabgrenzungen, dass man halt Mauern, Zäune etc. baut, hemmende Fassadenelemente, die dann Schutzmaßnahmen darstellen, Instrumente und Verfahren für die Überwachung der Umgebung, so dass man also auch sieht, was für Gefahrenpotenzial vielleicht drumherum existiert zu einem entsprechenden Produktionswerk oder so. Einsatz von Detektionsgeräten ist gefordert und wird ganz konkret auch erwähnt. Zugangskontrollen logischerweise, wie kommen Leute in ein solches Werk rein oder wieder raus, Risiko- und Krisenmanagementverfahren und auch Krisenmanagementprotokolle, also Protokolle, die ich ablaufen lassen muss im Krisenmanagement, wenn die Gefahrenlage wie im Ahrtal-Szenario ist, dass ich eine Riesensturzflut habe, dann muss ich ja auch zur Gefahrenabwehr beispielsweise dann die Behörden kontaktieren und Amtshilfeverfahren einleiten. Und das muss natürlich alles im Krisenmanagement koordiniert sein. Dann gibt's noch vorgegebene Abläufe im Alarmfall, dass man da also auch entsprechende Wege und Alarmfall-Meldeverfahren entwickeln muss oder schon idealerweise hat und minimal anpasst. Dann haben wir Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs, auch Notstromversorgung beispielsweise, auch eine Ermittlung alternativer Lieferketten. Kann also nicht sagen, ich habe meine Dienstleister und dann ist die Welt schön. Ich muss mir also alternative Methoden und alternative Lieferanten überlegen, um dann diesen wesentlichen Dienst an der Erbringung der Bevölkerung eben weiterhin aufrechthalten zu können. Darüber hinaus gibt's die Vorgabe, angemessenes Sicherheitsmanagement zu haben hinsichtlich der Mitarbeitenden. Das muss auch gewährleistet werden. Das heißt, das Personal und die externen Dienstleister müssen eben schauen, dass Informationsmaterial für die alle bereitgestellt wird, dass Schulungen durchgeführt werden, für die aber auch Übungen gemacht werden. Und das Vertrauen in die Mitarbeitenden auch noch überprüft wird, dass man eben teilweise nach Geheimschutz- oder Sicherheitsüberprüfungsgesetz dergleichen entsprechende Absicherung macht, dass eben nicht sozusagen unkontrolliert alle möglichen Leute komische Dinge aus Gründen machen könnten. Das ist so der Katalog, der schon sehr konkret in dem Gesetz abgebildet ist. Es gibt eine Klausel, die sagt, das schränkt das Ganze nicht ein, sondern das sind erstmal die Dinge, die man als Stand der Technik betrachtet und mindestens adressieren muss. Aber aufgrund der Risikoanalysen und des Resilienzplans muss man gegebenenfalls noch weitere Maßnahmen zu dem ganzen Katalog, den ich gerade erzählt habe, auch noch dazu packen. Aber wenn man das Ziel haben will, dass man die Versorgung weiterhin gewährleistet bei solchen Großschadenslagen, dann halte ich das für eine konsequente Vorgehensweise, das so zu fordern innerhalb der EU und damit auch dieses gemeinsame Miteinander gerade in diesen aktuellen Zeiten umso besser zu stärken und es miteinander zu fördern.
Dann danke, dass du uns hier die ganzen Einblicke heute gegeben hast. Und ich fasse nochmal zusammen, du ergänzt gerne, falls ich irgendwas übersehe oder vergesse. Also das Kritis-Dach-Gesetz ist wie NIS 2 auch eine EU-Richtlinie, die in nationales Gesetz umgesetzt werden muss. Durch die Neuwahlen verzögert sich das leider jetzt aktuell alles ein bisschen. Aber im Gegensatz zu NIS 2 adressiert das Kritis-Dach-Gesetz eben die physische Sicherheit. Das heißt, alle Cybersicherheitsaspekte sind NIS 2, physische Sicherheit ist das Kritis-Dach-Gesetz. Und dazu zählen eben vor allem viele Extremereignisse wie Pandemien, Naturereignisse, wie du hast das Ahrtal angesprochen, das ist eines der bekanntesten aktuellen Ereignisse vermutlich. Und es gibt aber eben Maßnahmen, die vorgesehen sind und das kann eine Vielzahl umfassen. Präventive Maßnahmen haben wir eben gehört von dir, Pläne, was man macht, wenn was passiert, aber auch Schulungen von Mitarbeitern und eben auch von Kunden bzw. Lieferanten hattest du eben,
glaube ich, gesagt. Genau, externe Dienstleister.
Genau. Also im Grunde sehr umfassend und als Ergänzung zu NIS 2, beziehungsweise die beiden ergänzen sich gegenseitig.
Genau.
Dann vielen Dank, dass du heute hier warst.
Gerne.
Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörende, dass Sie heute wieder hier eingeschaltet haben, dass Sie uns zugehört haben. Und dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie uns gerne und tschüss.
Highway, der Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und empfehle unsere Folgen weiter.